lese uns den Predigtext Markus 15, Verse 1 bis 5. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihm den Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.
Pontius Pilatus war ein Frühaufsteher. Ja, ich meine wirklich den römischen Gouverneur von Jerusalem und Judäa zur Zeit Jesu. Woher weiß ich das? Zumindest an den Tagen, wenn seine Behörde, wenn seine Gerichtsbarkeit geöffnet hatte, dann musste Pilatus frühzeitig zur Stelle sein. Frühmorgens nach römischem Prozessrecht, das wissen wir aus den Quellen, eröffnete man die Gerichtssitzungen beim ersten Morgenlicht. Und darum beginnt unser Predigttext Markus 15 heute mit diesem auffälligen Hinweis, Vers 1, und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat, also im gesamten Synhedrion, einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und jetzt fragt man natürlich, wie früh ist in der Frühe? Die einzelnen Indizien ergeben folgenden Ablauf. Das wird Sie auch noch an viele Texte erinnern, die wir in den vergangenen Wochen studiert haben. Verhaftet wird Jesus in der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag etwa gegen Mitternacht im Garten Gethsemane. Dann folgt der Abtransport zum früheren hohen Priester Hannas, zu dieser grauen Eminenz. Danach bringen sie ihn von Hannas zu Kaiphas. Dann findet der Religionsprozess statt, also der erste offizielle Prozess in dieser Nacht, wahrscheinlich im Palast des Kaiphas, zwischen 1 und 3. Parallel dazu gegen 3 Uhr beim Hahnenschrei die Verleugnung des Petrus. Nach dem Todesurteil wird Jesus inhaftiert durch die Tempelpolizei. Er verbringt in deren Obhut, in Anführungsstrichen, die letzten Nachtstunden. Und dann bei Tagesanbruch, so gegen 5 Uhr, 6 Uhr, tritt der Sanhedrin erneut zusammen. Also das höchste jüdische Gremium, davon redet hier Vers 1. Gleich in der Frühe fassten die obersten Priester dann nochmal diesen Entschluss. Das Urteil war ja in der Nacht längst gefällt worden. Das haben wir zuletzt gesehen. Dieses Urteil wird hier wahrscheinlich lediglich nochmal bestätigt worden sein, um den Schein der Legalität zu wahren, weil man es eigentlich nur am Tage fällen durfte. Der Prüfungstag, der normalerweise nötig ist, nachdem ein Todesurteil ergangen wurde, der fällt einfach aus. So streng muss man sich an seine Regeln auch nicht halten. Und dann etwa zwischen 6 und 7 bringen die Leute vom Sanhedrin den Häftling rüber. Vom Hohenpriesterpalast ins römische Prätorium. Und da findet dann der zweite Teil dieses Prozesses statt, der Zivilprozess vor dem römischen Prokurator. Wo lag das Prätorium, also der Gerichtssaal des Pilatus? Man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich im Herodespalast. Das lag an der westlichen Stadtmauer. Da musste man also vom Kaiphaspalast, wir würden sagen, einmal über die Straße gehen. Das war kein so weiter Weg. Und schon war man drüben im Herodespalast, vielleicht auch in der Burg Antonia, ist aber weniger wahrscheinlich. Und jetzt muss es klappen. Heute brauchen die jüdischen Führer den römischen Präfekten, also Pilatus. Deswegen müssen sie sich beeilen. Sie wissen, wegen der frühen Gerichtszeit. Wenn Pilatus erstmal Schalterschluss gemacht hatte, war es zu spät. In der Nacht, Sie erinnern sich, und wer das nicht mithören konnte, dem sei es nochmal nahegelegt, das über Internet nochmal nachzuhören, die Predigt vom letzten Sonntag, beg-hannover.de. Also in der Nacht, da war es ja dem Sanhedrin, also diesem höchsten Gremium, bestehend aus Priestern, Ältesten, also den Honoratioren gewissermaßen, und Schriftgelehrten, das waren größtenteils Pharisäer, da war es denen gelungen, das Todesurteil gegen Jesus durchzudrücken. Wir hatten gesehen, es war von A bis Z ein Unrechtsprozess. Nun hatten sie das Todesurteil, aber vollstrecken durfte ein solches Todesurteil nur die römische Besatzungsmacht. Und entscheiden durfte das alleine Pilatus. Und so kommen sie zu Pilatus und sie suchen ihn nicht als Richter, sondern eigentlich als Scharfrichter. Sie suchen ihn als Exekutor. Und dadurch stehen sie unter Zeitdruck. Denn nachdem der Prozess einmal losgetreten war, muss er auch heute am frühen Abend beendet sein, einschließlich Hinrichtung. Es muss klappen bis Freitagabend. Warum? Weil dann der Sabbat anbricht. Und wenn sie das Ganze nicht vor dem Anbruch des Sabbats schaffen, dann müssen sie das Wochenende über abwarten. Dann müssen sie den Inhaftierten und Verurteilten noch über das Wochenende am Leben lassen. Und niemand weiß, was an einem langen Wochenende während des Passafestes alles passieren kann. Aufruhr der Volksmenge, was auch immer. Und so sind die jüdischen Führer jetzt wild entschlossen, die Vernichtung Jesu durchzuziehen. Heute muss es klappen. Zu oft hatte er ihr System in Frage gestellt und ihre Autorität untergraben. Zu oft hatte Jesus ihre Heuchelei aufgedeckt. Zu offen, zu ungeschützt hatte er ihre Vermischung von Gottesdienst und Geschäft beim Namen genannt. Zu unheimlich war ihnen seine offensichtliche Macht, die Wunder, die er tat. Das konnten sie kaum einordnen. Zu begeistert hatten weite Teile des Volkes auf ihn reagiert. Jetzt zuschlagen, jetzt keine Zeit mehr verlieren. Letzten Sonntag hatten wir, wie gesagt, die Akten des Religionsprozesses studiert vor dem Sanhedrin. Ein einziger Justizskandal war das, aber Not kennt kein Recht. Not kennt kein Recht. Besondere Umstände erfordern eben besondere Maßnahmen, auch jenseits der Legalität, das kennen wir. Und jetzt kann auch Teil 2 der Zivilprozess folgen. Jetzt muss nur noch Pilatus mitspielen. Aber das war nicht sicher. Denn das Verhältnis zwischen dem Präfekten und der jüdischen Führung war fast immer angespannt. Pilatus mochte sie nicht und sie ihn nicht. Und Pilatus hatte keinen Grund, ihnen einen Gefallen zu tun. Höchstens, wenn es auch in seinem eigenen Machtinteresse war. Die hohen Priester und Schriftgelehrten. Eine kurze Sitzung noch, am Morgen, wie wir hier lesen. Und dann bringen sie Jesus rüber ins Prätorium, statt der kurzen Wege. Und damit bricht jener Tag an, jener Karfreitag, der für alle Zeiten Pilatus berühmt machen sollte. So berühmt, dass wir es eben im Glaubensbekenntnis auch ausgesprochen haben, gelitten unter Pontius Pilatus. Der Mann ist wirklich berühmt geworden. Gegen seinen Willen zerren sie ihn auf die Bühne der Weltgeschichte. Wir müssen wissen, normalerweise residierte Pilatus in Caesarea am Meer, also weiter im Norden, aber während der Festtage, da verlegte er seinen Amtssitz immer nach Jerusalem, um nahe dran zu sein, um für den Fall eines Volksaufstands schnell reagieren zu können und um Präsenz zu demonstrieren. Eigentlich war dieser Pilatus politisch keine bedeutende Figur. Ein Günstling des Kaisers Tiberius. Tiberius schickte 26 nach Christus Pilatus nach Israel, um diese römische Kolonie Judäa zu kontrollieren, zu befrieden. Erstaunlicherweise hielt sich Pilatus etwa 10 Jahre auf diesem Posten. Also von 26 bis 36, das wissen wir aus den Quellen. Und das ist umso erstaunlicher, als er nicht gerade ein Diplomat von hohen Gnaden gewesen ist und die Juden häufig provoziert hat. Der jüdische Schriftsteller Philo etwa schreibt über Pilatus, er war nicht gewillt, irgendetwas zu tun, das seinen jüdischen Untertanen gefallen hätte. Das nenne ich mal ein Zeugnis. Und deshalb, sie wussten das natürlich. Und deshalb müssen sie es jetzt so hinbekommen, dass Pilatus den Jesus im eigenen Interesse beseitigen wird. Für sie wird das nicht tun. Und das erweist sich als schwierig. Denn mit diesem Urteil, das sie heute Nacht gefällt haben, also Gotteslästerung, da werden sie bei Pilatus nicht durchkommen. Ich frage sie, was interessiert einen römischen Provinzpolitiker die Beleidigung des Gottes Israels? Und das war ja ihre Begründung gewesen. Er hat sich zu Gott erklärt, er hat damit den wahren Gott gelästert. Das ist Gotteslästerung, deswegen verdient er die Todesstrafe. Und Pilatus würde ihnen sagen, Leute, das ist in meinen Augen nicht justiziabel. Da mit diesem Befund, mit diesem Vorwurf können wir in unserem römischen Rechtssystem nichts anfangen. So geht das nicht. Also müssen sie die Urteilsbegründung nachträglich etwas umschreiben. Nicht umschreiben, sondern umschreiben. Ihre Empörung im Nachtverhör war ja sowieso nur gespielt gewesen. Das ist also nicht so schlimm. Und Markus, berichtet diese Situation nur sehr knapp. Er packt das alles in diesen ersten Vers hinein. Aber bei Lukas erfahren wir, wie der Sanhedrin das Urteil umgebogen hat. Ich lese Ihnen das kurz vor. Lukas 23, Vers 2 schildert dieselbe Szene. Lukas 23, 2, also die Pharisäer und Priester, fingen an, ihn zu verklagen und sprachen. Und jetzt kommt der Katalog der Vorwürfe. Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Und er behauptet, er sei Christus der König. Also er ist ein Volksaufwiegler. Er propagiert den Steuerboykott. Natürlich wusste Pilatus durch seine Spitzel, dass Jesus genau das nicht getan hat. Er hat ja gesagt, zahlt eure Steuern. Und außerdem, sagen sie, lässt er sich als König hofieren. Und letzteres sollte suggerieren, ein König will politische Macht. Ein König plant den Aufstand gegen Rom. Und sie werden später, das sehen wir in 14 Tagen, später werden sie so weit gehen, dass sie sagen in Johannes 19, Vers 12, wer sich zum König macht, ist gegen den Kaiser. Und die Frage ist, wird Pilatus ihnen das abkaufen? Jesus als politischer Revoluzer. Dazu hat ihn ja mancher aus der liberalen Theologie später auch nochmal erklären wollen. Schon als die Sanhedristen ankommen mit ihrem Gefangenen, also Sanhedristen, Priester, Älteste und Schriftgelehrte, fällt die Begrüßung eher kühl aus. Das lesen wir im nächsten Paralleltext, Johannes 18, Vers 28, auch dieselbe Szene. Sie führten nun Jesus von Kaiphas ins Prätorium. Es war aber noch früh, das wissen wir jetzt. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, also die Priester und Schriftgelehrten, warum nicht? Damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Was für ein Schmierentheater. Ja, sie sind zu fromm, um in ein heidnisches Gebäude einzutreten, aber sie sind nicht zu fromm, um platte Lügen über ihren Gefangenen zu verbreiten. Was für ein Schmierentheater. Und Pilatus durchschaut sie. Aber auch Pilatus will Jesus schnell wieder loswerden, weil ihm die Sache unheimlich ist. Und Pilatus reagiert dann, nochmal Johannes 18, ab Vers 29. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Und sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Also frag nicht weiter nach. Und da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden sprachen nun zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Jetzt ist es raus. Also Pilatus, wir brauchen dich als Henker. Und Pilatus will nicht. Pilatus hatte einen gewissen Machtinstinkt. Pilatus merkt sehr schnell, was hier gespielt wird. In Markus 15, nicht heute, aber wenn wir es dann studieren, werden wir noch lesen ab in Vers 10, Markus 15, Vers 10, Pilatus wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Also er merkte, das war kein echtes, aufrichtiges Motiv, was sie hatten. Sie wollten ihn loswerden. Und Pilatus, der ihnen kein Wort glaubt, will sich von den Juden nicht instrumentalisieren lassen, aber er ist seinerseits nicht wirklich frei in seinem Handeln. Denn je nachdem, wie das Volk reagieren wird, kann es auch für ihn schwierig werden. Ja, wenn es Aufruhr gibt, wird der Kaiser ihn, Pilatus, dafür verantwortlich machen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass er Schwierigkeiten bekam mit den Juden. Rom hört immer mit. Roms Arm reicht weit. Und Pilatus' Karriere ist ihm heilig. Und jetzt geht's los. Pilatus strampelt wie ein Säugling. Oder man könnte auch sagen, in den nächsten Szenen, da windet Pilatus sich wie ein Aal. Ja, er versucht alles, um aus dieser Nummer heil wieder rauszukommen. Heil, das heißt ohne Machtverlust. Auf keinen Fall will er diesen Prozess gegen Jesus, weil er dabei nur verlieren kann. In 14 Tagen werden wir das genauer verfolgen, wie Pilatus wirklich alles versucht, um von dieser schicksalhaften Verbindung mit Jesus, in die er plötzlich reingekommen ist, um von dieser schicksalhaften Verbindung mit Jesus wieder loszukommen. In 14 Tagen. Und davor, am kommenden Sonntag, also 2. Februar, lesen wir noch die Verleugnung von Petrus. Die ist ja auch noch in dieser Nacht passiert. Und dazu laden wir kommenden Sonntag, ich sage das jetzt schon, zum evangelistischen Gottesdienst ein. Unter dem Thema ist Glaube Privatsache. Kommenden Sonntag. Also warum soll Petrus sich unbedingt zu Jesus bekennen? Ist Glaube nicht Privatsache? Und dann in 14 Tagen die Fortsetzung zu Pilatus. Heute. Heute wollen wir nur noch auf die ersten Minuten schauen. Auf die ersten Momente dieser Begegnung zwischen dem römischen Präfekten und dem Sohn Gottes. Und wir wollen heute vor allem fragen, in diesen verbleibenden Minuten, wie verhält sich Jesus in dieser Prozesssituation? Wie verhält sich der Sohn Gottes in dieser Prozesssituation? Und dabei sticht eine Verhaltensweise unseres Herrn besonders heraus. Das wird hier in unserem kurzen Predigttext zweimal erwähnt. Einmal in Vers 3, und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nicht? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Also Steuerboykotteur, Aufwiegler, politischer Revoluzzer, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Und deshalb ist die Überschrift über diesem Text und über dieser Predigt, wenn Gott schweigt. Das ist das charakteristische Verhalten Jesu in dieser Situation. Wenn Gott schweigt, und das hatten wir übrigens auch schon wenige Stunden vorher beim Verhör vor dem Sanhedrin gesehen. In Markus 14, ein Kapitel davor, wo es heißt, Vers 60, der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Und dann geht es so weiter, er aber schwieg. Und antwortete nichts. Wieder dieses Schweigen. Genauso vor Pilatus. Und dann, als die Theologen ihre Lügen wie ein Kübel über Jesus ausschütten vor Pilatus, da wittert Pilatus plötzlich eine Chance, Jesus loszuwerden. Das beschreibt Lukas 23 ab Vers 5. Den Text haben wir Ihnen nochmal zusätzlich auf den Gottesdienstzettel gedruckt. Sie aber nämlich die hohen Priester bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf, indem er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Als Pilatus von Galiläa hörte, da fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Also Galiläa ist das Stichwort. Und jetzt kommt die nächste fragwürdige Figur auf die Bühne, nämlich Herodes Antipas. Herodes Antipas kennen wir noch von seiner Ermordung Johannes des Täufers. Sie erinnern sich wahrscheinlich, Johannes der Täufer hatte Herodes Antipas kritisiert wegen seines Ehebruchs und seiner Inzucht. Und daraufhin war Johannes umgebracht worden. Und dann geht es hier in Lukas 23 so weiter in Vers 8. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Denn er hatte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht würde. Und er legte ihm dennoch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, auch ein Spott, wieder zu Pilatus. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Wieder das gleiche Verhalten in Vers 9. Er gab ihm keine Antwort. Es ist ganz offensichtlich, dass die Evangelisten uns auf dieses Merkmal besonders stoßen wollen. Wir finden das bei Markus, wir finden das bei Lukas, wir finden das bei Johannes. Und Matthäus berichtet auch diese Szene vor Pilatus und er formuliert es noch zugespitzter. Matthäus 27, Vers 14 schildert diese Szene Jesus vor Pilatus, wie Pilatus ihn fragt. Und Matthäus schreibt dann 27, 14, und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort. Er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort. Und das wollen wir heute verstehen. Dann haben wir unsere Arbeit für heute getan. Warum schweigt Jesus? Und warum stoßen uns die Evangelisten so deutlich darauf? Als ich das in der Vorbereitung entdeckte, im Studium der Texte, da kam bei mir eine Hoffnung auf. Wenn wir Gottes Schweigen damals besser verstehen, was bedeutet das für sein Schweigen heute? Auch wenn sich die Rahmenbedingungen ja geändert haben. Und ich fragte mich, kann uns das möglicherweise eine Hilfe sein, mit Gottes heutigem Schweigen klarzukommen, Gottes heutiges Schweigen geistlich richtig zu bewältigen, wenn wir sein Schweigen damals anschauen? Denn heute kennen ja auch viele echte, treue Christen diese Erfahrung, dass Gott zu schweigen scheint. In der zurückliegenden Woche habe ich manche Gespräche und Telefonate geführt mit Glaubensgeschwistern, wo man denken konnte, Gott schweigt. Wir schlagen uns mit einem Problem herum, einer ungelösten Frage, einer bedrängenden Not, die vielleicht schon Wochen, Monate oder Jahre andauert. Wir beten dafür, wir vertrauen, wir legen das Gott hin. Aber das Problem löst sich nicht auf. Wir vertrauen ihm auch, wir sagen Gott, wir wissen, du machst es richtig, aber es macht uns Not. Und manchmal haben wir den Eindruck, Gott schweigt. Und da ist es schon mal tröstlich zu sehen, dass sich dieses Problem durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wenn du dieses Problem hast, mach dir klar, es ist nicht dein Problem allein. Habakuk zum Beispiel, der bewährte Prophet, der einfach nicht damit fertig wird, dass Gott so viel Übles zulässt und dass sein eigenes Volk so bösartig ist. Und dann stellt er Gott diese Frage. Warum schweigst du? Und zwar in Habakuk Kapitel 1, Vers 2 und 3. Habakuk 1, Vers 2 und 3, da sagt er, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Und dann in Vers 13 nochmal, Habakuk 1, Vers 13, warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu? Das ist die Frage. Gott schweigt und Habakuk erträgt es nicht. Wie lange? Warum? Vor wenigen Tagen sagte mir jemand in einem Telefonat unter Tränen, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Die Krise ist so zäh und so hartnäckig. Und wenn Gott mir doch irgendeinen Hinweis gäbe. Manfred Siebald hat dieses Lebensgefühl in einem Lied eingefangen. Und wenn Gott schweigt, dann spüren wir die stillen kleinen Fragen, die langsam in uns keimen, dicht an dicht. Wir spüren, wie sie in uns Wurzeln schlagen. Sie fragen uns, warum Gott nicht mehr spricht. Und wenn Gott schweigt, dann fangen die Gedanken an zu streunen und laufen den Gerüchten hinterher. Wir suchen Rat an Hecken und an Zäunen und meinen bald, Gott liebt uns nicht mehr. Und wenn Gott schweigt, dann wollen alle Zweifel in uns nisten, die sonst ein Wort von ihm zur Seite schiebt. Und schließlich ist uns so, als ob wir wüssten, dass es am Ende Gott wohl gar nicht gibt. Und die Frage an unserem Predigttext heute lautet, gibt es eine begehbare Brücke von Gottes Schweigen damals zu Gottes vermeintlichem Schweigen heute? Das will ich versuchen noch herauszubekommen. Warum hat Jesus damals geschwiegen? Was für eine Art von Schweigen war das? Und dazu schauen wir jetzt nochmal Markus 15 genauer an. Und Pilatus fragte ihn, Vers 2, bist du der König der Juden? Er beantwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, er beantwortete ihnen nichts. Und dann fragt Pilatus ihn nochmal und Vers 5, Jesus antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus sehr verwunderte. Schauen Sie, Jesus hat hier nicht nur geschwiegen, sondern Jesus hat auch geredet. Jesus hat sich in diesem Reden sogar als König präsentiert. Aber dann hat er geschwiegen, absichtsvoll, geschwiegen voller Würde. Und das Erste, was wir an diesem Schweigen sehen, es ist ein souveränes Schweigen. Wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt. Das Schweigen Jesu ist ein souveränes Schweigen. Es ist nicht ein ängstliches Schweigen. Es ist nicht ein hilfloses Schweigen. Es ist nicht ein machtloses Schweigen. Es ist nicht ein von den Gegnern erzwungenes Schweigen, sondern es ist ein souveränes Schweigen. Wozu hat Jesus geantwortet? Und wozu hat er geschwiegen? Das wird noch deutlicher, wenn wir die Informationen von Markus 18 dazu nehmen. Dann verstehen wir das noch besser. Vers 2 bei Markus ist Vers 33 bei Johannes 18. Ich lese das ganz kurz. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein, also in den Gerichtssaal, und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also wir sehen hier mal zunächst, dass Pilatus den hohen Priestern nicht auf den Leim gegangen ist. Die hatten spekuliert, wenn Pilatus König hört, dann denkt er sofort an einen politischen Aufrührer. Und von Josephus wissen wir, dem Geschichtsschreiber, dass in jenen Zeiten oftmals so kleine Könige, so kleine Kings, so kleine Kanzlerkandidaten auftraten und sich als König feiern ließen. Das war immer ein politischer Anspruch. Und Pilatus merkt, Jesus will das nicht. Jesus will was anderes als einen politischen Umsturz. Das hat dieser Politiker kapiert. Jesus sagt, Pilatus, ich bringe die Wahrheit. Ich bringe dir die Wahrheit, die nicht von dieser Welt ist. Ich bringe dir die Wahrheit, die dich von den Fesseln dieser begrenzten Welt befreit. Ich bringe dir die Wahrheit, die dir die Angst vor dem Tod nehmen kann, heißt das. Ich bringe dir die Wahrheit über Gott und sein Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und man möchte dem Pilatus zurufen, jetzt frag weiter, jetzt frag weiter. Aber dann treten die Religionsfunktionäre wieder auf den Plan und sie reden auf Pilatus ein. Jetzt sind wir wieder bei Markus 15, Vers 3. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Als wollten sie Pilatus sagen, lass dich nicht über den Tisch ziehen, lass dich nicht täuschen. Der Jesus ist nicht harmlos. Der Jesus ist ein Schwerverbrecher. Lass dich nicht täuschen. Und er antwortete ihnen nichts. Pilatus will Jesus dazu bringen, sich gegen diese Vorwürfe, die er schon längst durchschaut, zu verteidigen. Das würde dem Pilatus die Sache auch leichter machen. Und deswegen ist es so, als ob Pilatus den Jesus so ein bisschen anschubst in Vers 4 und sagte, antwortest du nichts? Sieh doch, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr. Jesus schweigt. Und jetzt schauen Sie genau hin. Worauf schweigt Jesus und worauf antwortet Jesus? Jesus schweigt auf böswillige Verleumdung. Jesus schweigt auf falsche Anklage. Und worauf antwortet Jesus? Das war Vers 2. Er antwortet auf die Frage nach seiner Identität. Wer bist du? Und in Johannes 18 haben wir gesehen, dass Jesus ausführlicher ihm das erklärt hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bezeuge die Wahrheit. Also Jesus schweigt zu böswilliger Verleumdung, aber Jesus antwortet auf die Frage nach seiner Identität. Und genau das gleiche Muster haben wir in der Nacht zuvor erlebt. Einmal schweigt Jesus und einmal antwortet Jesus. Wo antwortet Jesus? In Vers 61b. Kapitel 14, Vers 61b. Als der hohe Priester ihn nämlich fragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und darauf antwortet Jesus mit einer präzisen, theologisch dicht gefüllten Antwort. Ich bin's und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zitiert Jesus, haben wir ja gesehen, Daniel 7, Psalm 110. Eine klare Antwort, wieder die Frage nach seiner Identität. Die wird beantwortet. Also, wenn Sie Jesus suchen, das nur mal in Klammern, wenn Sie die Person Jesu verstehen wollen, wenn Sie an Jesus die Frage haben, Jesus, wer bist du? Wie kann ich dich verstehen? Dann dürfen Sie damit rechnen, eine Antwort zu bekommen. Und wozu schweigt Jesus? Er schweigt auch hier zu den verlogenen Bezichtigungen der falschen Zeugen. Das hatten wir ja gesehen in Kapitel 14. Vers 58, 59, wo die ganzen lügenhaften Zeugen auftreten und sich noch schlecht untereinander abgestimmt haben. Und dann heißt es in 1460, der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Er aber schwieg und antwortete nichts. Also wieder das gleiche Muster. Er antwortet auf die Frage nach seiner Identität und er schweigt auf die gemeinen Diffamierungen und Verleumdungen. Warum schweigt er? Weil er souverän ist. Weil Jesus sich vor Menschen nicht rechtfertigen muss. Weil keine menschliche Instanz das Recht hat, den allmächtigen Gott herauszufordern oder zur Rede zu stellen. Paulus sagt das doch auch in Römer 9, Vers 20. Römer 9, Vers 20. Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Und bei Hiob haben wir es ganz ähnlich. Mensch, wer bist du? Wer bist du, dass du Gott anklagst? Nein, er schweigt souverän. Und das ist das Erste. Das ist das Erste, was wir hier über Gottes Schweigen herausfinden. Gottes Schweigen ist ein Ausdruck seiner Macht und nicht seiner Ohnmacht. Es ist nicht so, dass Gott nicht helfen könnte. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie die Ideen ausgegangen wären, mit ihrer Situation oder mit ihrer Not oder mit ihrer Frage oder meiner Frage fertig zu werden. Es ist ihm nicht die Macht abhandengekommen und das Gestaltungskonzept verloren gegangen. Sondern wenn Gott schweigt, ist es immer Absicht. Es ist königliche Absicht, wenn Gott schweigt. Souveränes Schweigen. Verstehen Sie? Und damit ist nicht gesagt, und das ist auch ganz wichtig, das dürfen wir nicht missverstehen. Wenn Gott auf eine Frage schweigt, dann heißt das nicht, dass diese Frage böse ist. Hier schweigt er auf die bösen Fragen. Aber das ist nicht generell so. Sie können nicht dadurch, dass Gott auf etwas schweigt, ableiten, dass die Frage falsch oder böse war. Beweis. In der Bibel gibt es eindeutig gute Fragen, berechtigte Fragen, gottesfürchtige Fragen, ehrfürchtige Fragen, vertrauensvolle Fragen, die Gott trotzdem nicht gleich beantwortet. Beispiel Habakuk. Wenn Habakuk fragt Gott, warum darf der Gottlose sich so lange austoben? Warum darf das Gottlose dein Volk so zerstören? Dann ist das eine gottesfürchtige Frage. Es ist eine geistliche Frage. Es ist eine gute Frage. Eine Frage, die gewonnen ist aus dem Zeugnis des Wortes Gottes. Und Gott schweigt trotzdem eine Zeit lang bei Habakuk. Oder wenn Paulus in Apostelgeschichte 16 in der Anfangsphase der zweiten Missionsreise fragt, Herr, wo sollen wir als nächstes evangelisieren? Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Dann ist das doch eine gute Frage. Es ist doch eine wohlgefällige, Gott wohlgefällige Frage. Es ist eine honorige Frage. Und trotzdem schweigt Gott eine Weile. Also, wenn Gott auf deine Frage schweigt, wenn Gott auf eine Notsituation schweigt, die du nicht verstehst, wenn Gott eine echte Krise, unter der du furchtbar leidest, noch nicht auflöst, dann sollst du daraus nicht folgern und darfst daraus nicht folgern, dass deine Frage böse oder deine Situation ungeistlich ist. Aber das darfst du wissen und das sollst du bedenken. Gottes Schweigen ist ein souveränes Schweigen. Es ist nicht Ausdruck seiner Machtlosigkeit, sondern seines vollkommenen Planes. Und du hast keinen Anlass zu fürchten, dass Gott dich vergessen hätte. Souveränes Schweigen, das sehen wir hier. Und dann finden wir noch eine zweite Qualität von Jesu Schweigen. Und das ist ein selbstverleugnendes Schweigen. Das ist das Zweite. Jesu Schweigen ist ein selbstverleugnendes Schweigen. Das Schweigen ist ja in dieser Situation ein Zeichen dafür, dass Jesus sich nicht wehrt. Wogegen? Gegen das Unrecht, das er erträgt für uns. Das sind ja ganz üble Diffamierungen, zu denen er schweigt. Schauen Sie, und deshalb wundert sich Pilatus auch so. Das steht hier extra ja am Ende von Vers 5. Und Pilatus verwunderte sich. Er sagt, das wäre doch so leicht zu widerlegen. Warum antwortet er nicht? Üble Diffamierung. Aber Jesus nimmt ja unsere Schande auf sich. Und interessant, Gott sorgt aber dafür, dass andere die Unschuld von Jesus auch in diesen Stunden eindeutig bezeugen. Also vor aller Welt wird die Unschuld von Jesus bezeugt, wenn auch nicht aus seinem Munde. Also in Markus 15, Vers 14 wird Pilatus das höchstpersönlich sagen über Jesus. Was hat er denn Böses getan? Und in Johannes 18, Vers 38 ist es nochmal ausdrücklicher. Da sagt er, Johannes 18, Vers 38, ich finde keine Schuld an ihm. Das wird vor aller Welt bezeugt, dass Jesus schuldlos ist. Und trotzdem schweigt der Herr selbst. Und Jesus weiß doch, ich müsste nur einen Ton sagen. Das hat er in Matthäus 26, Vers 53 auch so deutlich zum Ausdruck gemacht. Ich lese Ihnen das mal vor, weil das so wichtig ist. Matthäus 26, Vers 53. Das ist noch bei der Gefangennahme. Da sagt Jesus, Matthäus 26, Vers 53, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten? Und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Ich könnte es doch. Also 12 Legionen, das heißt 12 mal 6.000. Also Jesus sagt hier auf Deutsch, mein Vater könnte mir jetzt auf Knopfdruck 70.000 Engel schicken. Das ist die Größenordnung. Jesus betont das extra. Aber warum nicht? Wie geht's weiter? Vers 54. Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, da es so kommen muss? Ich wehre mich nicht, sagt Jesus. Selbstverleugnendes Schweigen. Ich lasse mich zu Unrecht verurteilen. Ich lasse mich gegen alle Gerechtigkeit hinrichten, weil ich einen Plan des Vaters zu erfüllen habe, damit du gerettet werden kannst. Damit es für deine Schuld ein Sühneopfer gibt. Und Jesus weiß das. Jesus akzeptiert, dass es sein Schweigen ist, was in Jesaja 53, Vers 7 angekündigt wird. Das kannte Jesus ja. Jesus weiß, dass es sein Schweigen, was dort über den leidenden Gottesknecht gesagt wird, eine ganz klare Prophezeiung auf Jesus wo es heißt, in Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Er schwieg. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Ein selbstverleugnendes Schweigen. Und wissen Sie, dieses Schweigen ist für den leidenden Retter bei Jesaja so wichtig, dass es schon im ersten Messias-Lied auftaucht. Es gibt ja 4 Lieder über den Messias im Jesaja-Buch. Und das wird schon, 53 ist das letzte und 42 ist das erste. Und in diesem ersten Messias-Lied heißt es schon in Kapitel 42, Jesaja, Vers 2, er wird nicht schreien und seine Stimme nicht in der Gasse hören lassen. Er wird schweigen. Aber das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird schweigen. Und Petrus hat das später für seine Leser extra nochmal wiederholt, damit wir dieses Schweigen richtig verstehen. Ich lese das nur noch kurz. 1. Petrus 2, Vers 22 bis 25. 1. Petrus 2, Vers 22 bis 25. Da greift Petrus diese Jesaja-Stelle auf, Jesaja 53 im Grunde genommen, und beschreibt das dann folgendermaßen über Jesus, was er tut, beziehungsweise was Jesus bei der Kreuzigung getan hat. 1. Petrus 2, Vers 22. Er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litte, drohte er nicht. Wir sagen, er schwieg, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und warum hat er das gemacht? Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben würden. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und dann kommt wieder ein Zitat von Jesaja 53, ihr wart wie die Schafe, die in die Irre gehen. Verstehen Sie? Petrus sagt das nochmal, wie Jesaja 53. Jesus war absolut unschuldig. Aber Jesus hat diese Gemeinheit schweigend ertragen. Warum? Weil er für uns den ganzen Weg bis zum Ende gehen musste. Denn ihr wart die irrenden Schafe. Und das ist die zweite Qualität des Schweigens von Jesus. Es ist ein selbstverleugnendes Schweigen aus Liebe zu uns. Und liebe Mitchristen und liebe Mitgeplagte, von Gottes manchmal auf uns lastendem Schweigen, wir dürfen daraus eine zweite Erkenntnis für uns persönlich ableiten. Wenn Gott schweigt, ist das für sich niemals ein Hinweis darauf, dass er uns nicht liebt oder dass er uns vergessen hätte. Und die Evangelisten bemühen sich deshalb so gründlich darum, uns vom Karfreitag Jesu Schweigen ausführlich vor Augen zu malen. Sie malen uns nicht nur das Kreuz vor Augen, sondern auch das Schweigen des Gekreuzigten. Warum? Weil das ein Zeichen seiner Selbstverleugnung ist und ein starker, starker Hinweis auf seine Liebe zu uns. Und so wird Jesu Schweigen von damals für uns eine Hilfe, sein Schweigen heute richtig zu verstehen. Wir haben einmal gesehen, wenn Gott schweigt, dann steht das nicht im Widerspruch zu seiner Macht, denn es ist ein königliches, es ist ein souveränes Schweigen. Und wir haben zweitens gesehen, wenn Gott schweigt, dann steht das auch nicht im Widerspruch zu seiner Liebe, denn es ist ein selbstverleugnendes Schweigen um unsertwillen. Und dann ein letzter Hinweis. Jesu Schweigen ist hier in unseren Versen so auffällig. Warum? Weil es das danach nie wieder gegeben hat. Schon am Kreuz redet und verkündigt unser Herr wieder, wenn auch unter Stöhnen und Tränen. Und seit der Auferstehung ist seine Botschaft durch nichts und niemanden mehr zum Schweigen zu bringen. Das Wort geht aus in alle Lande. Und die Bibel sagt das klipp und klar, am Ende dieser Zeiten, wenn wir Jesus sehen werden, wenn er wiederkommen wird, wenn er seine endgültige Herrschaft deutlich machen wird, dann wird er kommen und er wird wirken, unter anderem Offenbarung 19, Vers 15, da heißt es, mit dem Schwert seines Mundes, mit seinem machtvollen gesprochenen Wort, das ist genau das Gegenteil vom Schweigen. Und das hat schon Psalm 50, Vers 3 angekündigt. Psalm 50, Vers 3 sagt dem, der in Not ist, unser Gott kommt und er schweigt nicht. Psalm 50, Vers 3. Unser Gott kommt und er schweigt nicht. Und er kommt mit dem Schwert seines Mundes. Offenbarung 19, Vers 15. Und darum ist das die dritte Qualität seines Schweigens, die wir hier erkennen können. Dieses Schweigen ist zeitlich begrenzt. Dieses Schweigen ist nur ein zwischenzeitliches Schweigen. Und verzeihen Sie mir, wenn ich dafür nochmal nach einem Wort mit S gesucht habe, ja? Souveränes Schweigen, das erste selbstverleugnendes Schweigen, das zweite und das dritte, ich nenne es einfach saisonales Schweigen. Ja, ein zeitlich begrenztes Schweigen. Innerhalb eines begrenzten Zeitraums. Ein Schweigen ist ein saisonales Schweigen, ich vergleiche das mit dem Begriff der saisonalen Arbeitslosigkeit, ne? Die ist immer nur da innerhalb eines begrenzten Zeitraums. Wenn bestimmte Produkte in einer Jahreszeit nicht gebraucht werden, aber man weiß, das geht wieder vorbei. Das ist nur zwischenzeitlich, es ist saisonal. Und so ist das Schweigen unseres Herrn eben nicht nur souverän und selbstverleugnend, sondern es ist zeitlich begrenzt, es ist ein saisonales Schweigen. Und das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich ihm als deinem Herrn anvertraut hast, wenn du aus seiner Vergebung lebst, dann darfst du wissen, dass sein Schweigen dir gegenüber niemals, niemals das letzte Wort haben wird. Wenn Gott auch zeitweilig schweigt, darfst du immer wissen, er hat mich nicht vergessen. Und es kommt der Tag. Ich muss das noch eine Zeit vielleicht aushalten, aber es kommt der Tag, da werde ich das verstehen. Und da werde ich froh darüber werden. In diesen Stunden, die der Herr damals gelitten und geschwiegen hat, können wir also diese drei Dinge mindestens erkennen und ablesen. Gottes Schweigen steht nicht im Widerspruch zu seiner Macht. Es ist ein souveränes Schweigen. Gottes Schweigen steht nicht im Widerspruch zu seiner Liebe zu dir. Es ist ein selbstverleugnendes Schweigen. Und Gottes Schweigen ist mit Sicherheit nicht sein letztes Wort an dich. Denn es ist nur ein saisonales Schweigen. Und einer, der Gottes saisonales Schweigen besonders massiv erlebte, war Horatio Spafford. Spafford arbeitet als Rechtsanwalt in Chicago. Er war ein evangelistischer Christ. Er gründete einen Gebetskreis mit Kollegen. Er unterstützte den Dienst von Dwight Moody, als der noch nicht der berühmte Evangelist war, sondern sich mit Schuhverkaufen über Wasser hielt, um predigen zu können. Spafford besaß dann irgendwann viele Immobilien in Chicago, war glücklich verheiratet und hatte 4 Töchter. Und dann kam der Stadtbrand von Chicago 1871. Und er verliert den Großteil seines Vermögens, da ist er 44 Jahre alt. Nicht ein Haus bleibt stehen von seinem Besitz. Versicherung gab es damals noch nicht im heutigen Sinne. Und Spafford nimmt das aus Gottes Hand. Er kämpft weiter für die Ausbreitung des Evangeliums. Und er versucht gemeinsam mit seiner Frau Anna Not zu lindern, auch dort, wo Leute durch diesen Chicago-Brand in besondere Not geraten waren. Die eigentliche Herausforderung aber sollte 2 Jahre später kommen, 1873. Familie Spafford wollte wieder in die Heimat, nach England zurück. Die Tickets für die Überfahrt mit dem großen Schiff sind gebucht, aber bei Horatio kommt noch etwas Geschäftliches dazwischen. Er muss noch ein paar Wochen in Chicago bleiben und schickt seine Frau mit den 4 Kindern voraus. Doch ihr Schiff, die Ville de Havre, wird auf der Überfahrt nach Europa von einem anderen Boot gerammt und sinkt. Anna Spafford allein überlebt. Ihre 4 Kinder sterben in den Fluten und beim ersten Landkontakt, den sie hat, schickt sie ihrem Mann dann das später berühmt gewordene Telegramm "Saved alone", ich allein gerettet. Und wie soll ein Vater das aushalten? Spafford reist sofort seiner Frau hinterher, was für eine Finsternis mag über seinem Herzen gelegen haben in diesen Stunden. Auch Anna berichtet aus diesen Tagen, wie sie beim Sinken des Schiffes mit ihren 4 Kindern betete, wie die 9-jährige Annie ihr sagte, hab keine Angst, Mama, das Meer gehört auch ihm. Und Gott machte es. Und Mutter Spafford gehört dann zu den knapp 30 Passagieren, die überlebten von den mehr als 250. Und in ihrer Not erinnert sie sich dann an eine arme Frau, die sie nach dem Brand in Chicago aufgenommen hatten, der sie das Evangelium gesagt hatten, der sie versucht hatten zu sagen, dass sie Gott vertrauen darf, als ihr Mann sie übel verließ, diese Tante Sims. Sie haben ihr geholfen, wo es ging. Und da sagte Tante Sims zu ihr, und daran musste sie sich jetzt erinnern, du hast leicht reden, du hast einen lieben Mann, 4 gesunde Kinder, ein schönes Haus, es ist keine Kunst, dass du dankbar bist. Und dann fügte sie hinzu, pass auf, dass du nicht nur ein Freund Gottes bist, wenn gutes Wetter ist. Pass auf, dass du nicht nur ein Freund Gottes bist, wenn gutes Wetter ist. Und an diese Tante Sims musste Anna jetzt natürlich denken. Und dann betete sie in ihrer Verzweiflung, Jesus, ich will nicht nur dein Freund sein, wenn es mir gut geht, sondern ich will dir vertrauen, dass du es auch jetzt gut meinst und dass ich dich eines Tages verstehen werde. Kurze Zeit später konnte sie dann mit ihrem Mann zusammenweinen. Er kam dann an in England aber auch zusammen singen. Denn Horatius Spafford brachte einen Liedtext mit. Ein Liedtext, den Gott ihm auf dieser furchtbaren Reise geschenkt hatte. Und ein Liedtext, der seitdem wahrscheinlich Tausenden von Christen geholfen hat, Gottes zwischenzeitliches Schweigen auszuhalten. Es ist das Lied, das wir gleich singen werden, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann heißt es immer im Refrain, mir ist wohl in dem Herrn, in der deutschen Übersetzung. Die englische Originalfassung ist eigentlich noch viel schöner. Er sagt, it is well with my soul. Es ist in Ordnung mit meiner Seele, weil der Herr treu ist. Und dann heißt es in der deutschen Übersetzung, wenn Friede mit Gott, also gedichtet bei der Überfahrt, nachdem er die Nachricht erhalten hatte, dass die Kinder tot waren, dass die Kinder beim Herrn waren, immer, ja, das wusste er. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. It is well with my soul. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Das heißt, ich darf auf ewig im Himmel sein und muss die Hölle nicht mehr fürchten, weil Christus mich gerettet und sein Blut für meine Schuld vergossen hat. It is well with my soul. Die Lasten meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Und die letzte Strophe des Originals, ist noch mal viel schöner, als dann die deutsche Übersetzung wiedergeben kann. Da sagt er, and Lord, haste the day when the faith will be sight. Das heißt, Herr, lass bald den Tag kommen, wenn aus dem Glauben schauen wird. Und wenn die Wolken der Sorge wie ein Blatt Papier beiseite geschoben werden, the clouds be rolled back as a scroll. Und dann wird die Posaune erschallen und der Herr wird wiederkommen. Even so it is well with my soul. Selbst dann wird alles gut sein, wird alles in Ordnung sein mit meiner Seele, weil der Herr treu ist. Dieses gebeutelte Ehepaar Horatio und Anna Spafford hat Gottes Schweigen massiv erlebt. Und ist trotzdem daran nicht zerbrochen. Und auf diesen selben Gott dürfen wir trauen. Und wissen Sie, es ist Gott so wichtig, dass du das weißt. Und darum hat er das extra nochmal versprochen. Wieder und wieder, zum Beispiel in Jesaja 49, Vers 15 bis 16. Streichen Sie sich diese Bibelstelle bitte ganz dick in Ihrer Bibel an. Jesaja 49, Vers 15 bis 16. Da sagt Gott, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn. Und er will sagen, das geht eigentlich nicht, das ist undenkbar. Und dann fügt er hinzu, und selbst wenn sie ihn vergessen sollte, selbst wenn das passieren sollte, ich will dich nicht vergessen. Gott sagt, selbst wenn so etwas Absurdes passieren sollte, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, selbst dann, ich werde dich nie vergessen. Und dann fügt er hinzu, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern, das heißt, deine Lebensumstände sind alle Zeit vor mir. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet, wie man sich eine Handynummer aufschreibt von jemandem, die man nie mehr verlieren will. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Nicht saisonal vor mir, nicht zwischenzeitlich vor mir, sondern alle Zeit. Ich komme zum Schluss. Solange Gott schweigt und solange wir seine Wege noch nicht vollkommen verstehen und übersehen, hat Gott uns immerhin eine Notleitung eingerichtet. Eine Notleitung, wo er immer spricht, auf einer 24-7-Basis. 24 Stunden, 7 Tage die ganze Woche. Man könnte sagen, Gott hat uns eine Taschenlampe gegeben, die in jeder Finsternis noch funktioniert, wo er immer redet. Und deshalb bezeugt König David, der wusste, was Gottes Schweigen bedeuten kann. Deswegen bezeugt König David im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, und wenn ich auch nur den nächsten Schritt sehe, wenn ich nicht den großen Überblick habe, wenn ich noch nicht weiß, wie Gott im Einzelnen diesen Ausweg mich führen wird, ich habe die Taschenlampe mitten in der Dunkelheit. Diese Quelle sprudelt immer, diese Quelle schweigt nie. Da kannst du immer hingehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem und deinem Wege. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir an deinem Schweigen in dieser besonderen Situation am Karfreitag, in dieser heiligen Situation am Karfreitag, wo du den Weg gegangen bist, um unsere Schuld wegzutragen, dass wir an deinem Schweigen so viel über dich selber auch sehen dürfen, dass du der König bist, der schweigt, dass deine Macht nicht in Zweifel zu ziehen ist, dass deine Liebe in diesem Schweigen mitschwingt, Herr, und dass wir wissen dürfen, dieses Schweigen wird für die Deinen nicht immer bleiben, sondern es ist wirklich nur ein Zwischenschritt und du kennst unsere Situation. Herr, und ich bitte dich für jeden, der diese Predigt gehört hat oder sie auch noch hören wird, Herr, dass du ihn in seiner Situation, du hast es ja versprochen, darum müssen wir dich gar nicht bitten, du tust es ja, genau ansiehst. Und dass du ihn gewiss machst, dass du da bist. Und dass du auch dein Schweigen dazu dienen lässt, dass sein Glaube in dieser Zeit gehalten und gestärkt wird. Und danke, dass deine Zeit kommt, wo dein Schweigen vorbei ist, Herr. Und dass du weißt, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und so wollen wir alle unsere Fragen und Nöte und Projekte, in denen wir dein Schweigen schmerzvoll spüren, wir wollen es dir hinlegen und dir jetzt schon danken, dass du das siehst und dass du damit fertig wirst, Herr. Und dass du versprochen hast, dass du die Deinen liebst und uns nie mehr loslässt. Wir wollen dir so herzlich dafür danken. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.